Während die Letzten sich setzen, ein kleines Quiz. Wer zuerst antwortet, hat gewonnen. Wie viele Tiere jeder Art nahm Mose mit auf die Arche? Leider verloren. Wer am lautesten schreit, verliert. So, das war natürlich nicht Mose, sondern Noah. Und darum geht es heute. Endlich, oder? Endlich ein bekannter Glaubensheld. Ich bete. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass es diese Persönlichkeiten gibt. Wenn es den anderen so geht wie mir, dann ist dieses Heldenhafte bei uns selbst selten zu finden. Und deshalb danke ich dir dafür, dass es Menschen gibt, mit denen du eine besondere Geschichte geschrieben hast. Damals, und die gibt es ja auch heute noch, und ich möchte dich bitten, dass wir uns darauf einlassen können, was du durch das Leben dieser Leute zu uns zu sagen hast. Amen. Das war ja das, was ich in den letzten Wochen auch schon immer mal wieder bedauert habe. Das sind ja so Leute, die kennt man ja gar nicht. Abel und Henoch. Also ich weiß noch nicht mal, ob Henoch oder Henoch richtig ist. Ich weiß es nicht. Also von daher merkt man schon, das ist nicht so ganz leicht so mit den Helden. Aber jetzt Noah, das ist ja einer der Größen des Alten Testaments. Noah, da weiß man gleich, Mose, Noah, egal, beide große Persönlichkeiten. Aber das ist doch diese Geschichte, bei der so ganz eigentlich alle Menschen gestorben sind. In der Arche, nicht in der Arche vielmehr. Vielleicht doch nicht so ein richtiger Held. Naja, schauen wir mal. Der Reihe nach. Also ich möchte mal ein bisschen grundsätzlich, wir haben ja die Chance mit dieser Serie auch viel über den christlichen Glauben zu erfahren. Deshalb machen wir das ja, um uns das mal so von vielen Perspektiven anzuschauen. Und von jeder Perspektive gibt es so eine Besonderheit. Aber zuerst möchte ich sagen, dass meine tiefste Überzeugung ist, dass wirklich alle Menschen gläubig sind. Also ich bin schon sehr, sehr überzeugt davon, dass alle Menschen gläubig sind. In irgendwelchen Zusammenhängen machen wir unsere Einstellung, unsere Meinung und auch unsere Taten abhängig von Dingen, die wir nicht sehen, von denen wir eigentlich nichts sagen können, das haben wir erlebt, das kenne ich. Sachen, die wir nicht selbst überprüft haben, und trotzdem beeinflusst das unser Denken, unser Handeln, eigentlich alles. Zum Beispiel, ich glaube an mich. Ja, auch eine Form von Glauben. Ich glaube an mich. Das heißt, ich glaube, dass es Veränderungen geben kann, dass ich Ziele erreichen kann, das, was ich noch nicht habe im Moment. Da glaube ich aber dran. Oder ich glaube an eine gute und eine bessere Zukunft. Ja, die habe ich ja noch nicht, sonst wäre es ja die Zukunft. Nicht die Zukunft, sondern die Gegenwart oder die Vergangenheit. Aber trotzdem investieren wir Zeit, Geld, treffen Entscheidungen aufgrund dieses Glaubens. Wir setzen unser Vertrauen auf Dinge, die wir nicht sehen. Und man fragt sich schon, warum ist es denn dann so schwer, zum Beispiel an die Dinge zu glauben oder an Gott zu glauben oder die Dinge, die in der Bibel stehen, warum ist das dann plötzlich so schwer, obwohl das doch genau das Gleiche ist? Napoleon Bonaparte soll gesagt haben, die Menschen glauben alles. Es darf nur nicht in der Bibel stehen, wird ihm zugeschrieben. In der Bibel, wir haben es schon gehört, aber der Satz ist schon ziemlich vollgepackt, deshalb sage ich es nochmal, oder lese ich es nochmal vor, Hebräer 11, Vers 1. Was ist der Glaube? Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. So steht es auch in der Bibel. Wenn wir also vom Glauben reden, dann von zwei Sorten. Einmal so allgemeine Sachen, die wir tagtäglich, ich setze mich in Zug und ich denke, der Lokführer, der kann das auch, weiß ich nicht. Ich verlasse mich, ich glaube, das stimmt. Und auf der anderen Seite diese christlichen Glaubensüberzeugungen, christlichen Überzeugungen. Und vielleicht hilft uns ja wirklich der nächste Glaubenssuperheld, Noah. Können wir mal überprüfen, ob es wirklich so ein Superheld war. Ich lese diesen Vers 7 noch einmal vor, der mit Noah zu tun hat. Nur ein Vers im 11. Kapitel des Hebräerbriefs. Aufgrund seines Glaubens baute Noah oder Noach eine Arche, um seine Familie zu retten. Gott hatte ihm eine Warnung zukommen lassen vor dem, was er noch gar nicht sehen konnte. Und Noach gehorchte voller Ehrfurcht vor Gott. Durch seinen Glauben sprach Noah das Urteil über die Welt und seinem Glauben entsprechend erhielt er eine Gerechtigkeit als Erbe. Schon wieder so ein vollgepackter Satz. Und jetzt muss man erstmal überlegen, was war jetzt eigentlich am Anfang nochmal? Wenn wir heute über den Schwerpunkt Glauben reden im Zusammenhang mit Noah, dann möchte ich nur ganz kurz auf diese Tragödie der Sintflut eingehen. Von unserem Standpunkt aus ist das nicht zu verstehen. Nicht in Gänze zu verstehen. Warum und wie ist das da eigentlich gewesen und musste das sein und all diese Sachen. Die Menschen hatten sich von Gott losgelöst, wollten bewusst gottlos leben und jetzt handelt Gott eigentlich konsequent, indem er sie die Konsequenzen ihrer Abkehr von Gott erleben lässt. Nur im Vertrauen darauf, dass Gott gut, gerecht und die Wahrheit ist, kann man das so annehmen. Ansonsten wird es schon schwer. Ein Zeichen seiner Gnade und Liebe ist es immerhin, dass er nicht alle über einen Kamm schert. Hätte ja sagen können, die Menschen sind alle doof, nehmen alle von mir getrennt und deshalb alle weg. Aber Gott sieht den Einzelnen, sonst wäre ja Noah nicht übrig geblieben. Er sieht, da ist jemand, der will aber unbedingt zu Gott gehören und mit Gott leben und deshalb wird er auch gerettet. Weil sie sich in diesem Punkt von allen anderen unterscheiden. Im 1. Mosebuch, Kapitel 6, da ist diese ganze Geschichte aufgeschrieben, Verse 8 und 9, da steht zum Beispiel, aber Noah fand Gnade vor Gott, dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seiner Zeit. Jetzt besonders alle Zuhörer, die letzte Woche da waren, er wandelte mit Gott. Darüber habe ich letzte Woche einiges gesagt. Er wandelte mit Gott. Das ist so etwas, was das Kennzeichen von Henoch war. Das Besondere an Henoch war, das kam ja dann zweimal, er wandelte mit Gott. Er lebte in einer engen und vertrauten Beziehung mit Gott. Und das tat Noah auch. Er hat die Warnung Gottes gehört, da wird was kommen, obwohl er noch nichts von diesem Unheil zu sehen war. Da ist ja noch nicht ein Tropfen Regen gefallen. War er bereit, dem Taten folgen zu lassen. Bei dem Wetter hätte er vielleicht schneller gearbeitet, wer weiß. Aber einmal im Jahr findet in Ascheberg, Schloss Ascheberg, dieses christliche Festival statt, Nordpoint. Und das gibt es jetzt seit 20 Jahren und ich habe da schon diverse Male Seminare auch gehalten. Die konnte man dann besuchen und das war immer ziemlich gut besucht, was ich gehalten habe. Das lag wahrscheinlich weniger an mir, muss ich leider sagen, sondern mehr am Thema. Das Thema lautete, es müsste ein Zettel vom Himmel fallen. Hatte ich noch kurz überlegt, wie ich das hier so arrangieren könnte. Ein Zettel vom Himmel fallen und da steht dann drauf, Anweisung für Willi von Gott. Da könnt ihr jetzt euren Namen einsetzen, also nicht bei Gott, sondern bei Willi. Und dann steht da drauf, das ist zu tun. Mein Wille ist es, das und das. Da geht es ja noch nicht mal darum, dass man den Willen Gottes wissen will. Den will ja keiner wissen. Man will nur den Willen Gottes für sich wissen. Das ist ja viel spannender. Mit möglichst klaren Angaben. Ich weiß auch, dass, wenn ich das mal wüsste, das wäre super. Aber eigentlich will man es nicht wissen. Ich glaube, die meisten von uns wollen das nicht wirklich wissen. Wenn das dann da steht, schwarz auf weiß, Gott will von dir, dann bleibt es ja nicht dabei. Dann ist das ja nicht alles. Das ist ja interessant, was Gott will. Das hefte ich jetzt mal ab. Kann jemand nachgucken, das will Gott von mir, das ist spannend. Hätte ich nicht gedacht. Das ist ja nur das eine. Das andere ist ja, dass Gott möchte, dass wir das dann auch tun. Und ich glaube, deshalb sind insgeheim viele damit zufrieden, wenn man nur so die diffuse Richtung hat. Weiß, ja, in diese Richtung soll ich so leben. Das stimmt schon so. Alles, was so halbwegs in die Richtung, das ist auch gut. Deshalb will man gar nicht diese konkrete Nachricht von oben haben. Das und das, stell dir vor, dann steht da drauf, du sollst predigen. Und du denkst, oh, nein. will ich gar nicht. Aber Gott hat das direkt gesagt. Naja, so wie wir das von Noah berichtet bekommen, haben wir es ja noch nicht gehört. Also ich habe noch von keinem gehört, der angefangen hat, etwas Ähnliches zu bauen. Und wenn, würde ich darüber auch gerne Bescheid wissen. Das Problem ist, was ist, wenn Gott etwas von mir will, was ich nicht will? Darum geht es doch, oder? Ich glaube nicht, dass in dem Leben, in der Lebensplanung von Noah vorkam, wenn ich dann 80 bin, möchte ich gerne eine Arche bauen. Ein Kasten steht dafür, wir wussten noch gar nicht, was Schiffe sind wahrscheinlich. Er hatte, glaube ich, nicht in seinen Lebenszielen stehen und ich möchte gerne vom Rest der Menschheit verlacht werden. Ich möchte mich gerne zum Deppen machen für alle anderen. Stand wahrscheinlich nicht in seiner Agenda, das gab es nicht. Das, was Noah getan hat, dass er Gott gehört hat, es wahrnahm und ihn dann auch ernst nahm, das ist immer nur der erste Schritt. Das ist ja schon toll, wenn sich jemand mit Gott auseinandersetzt und sagt, oh, ich möchte das wirklich wissen, sich Zeit nimmt dafür, ich bin gespannt, Gott, rede zu mir. Und das nicht nur sagt, Gott, rede zu mir und jetzt mache ich was anderes, sondern sich auch die Zeit nimmt dafür, die Ruhe, vielleicht im Gespräch mit anderen, vielleicht, wenn man mit der Bibel unterwegs ist und da drin liest und sagt, Gott, wenn du möchtest, würde ich gerne wissen, was du vorhast mit mir. Oder auch im Gespräch mit anderen. Oder so, wie wir das gerade hier gesungen haben, zur Ruhe kommen vor Gott. Und plötzlich ist da vielleicht so eine heilige Unruhe. Sowas, oh, das bewegt mich aber in mir. Dann ist das toll. Aber es ist nur der erste Schritt. Der zweite ist es, das auch zu tun. Und beides gehört zusammen, wie so eine Münze. Beides gehört zusammen. Ich habe das eben hier im Vorbereitungsteam schon gesagt, wenn wir jetzt mal eine Werbeagentur für unsere Gemeinde engagieren sollten und dann würden die wahrscheinlich gucken und die sollen uns eine tolle Werbestrategie aufbauen, dann würden die uns erstmal kennenlernen wollen und wissen, was unsere Stärken sind, was wir so gut können und dann würden wir da versuchen, denen das auch so zu vermitteln, die zwei Sachen. Und dann wäre es so, dass die Sachen betont werden würden und andere wahrscheinlich nicht erwähnt werden würden. Und das, was ich jetzt sagen möchte, gehört zu der zweiten Kategorie. Das, was Noah getan hat, nennt man auch Gehorsam. Das Hören, das schreien wir wahrscheinlich alle, oh ja, Halleluja, Gott redet mit mir. Und dann der zweite Schritt, die Erdung des Ganzen. Das tun, was Gott will. Gehorsam. Tun, was man dir sagt. Das passt nicht so. Es ist echt nicht attraktiv zu sagen, oh, komm bei uns, komm mal zu uns in die Gemeinde, da kannst du richtig gehorsam sein. Dann explodieren wir hier, glaube ich. Am Beispiel von Noah sehen wir aber, was aus Glaube, Hören und Gehorsam entsteht. Da war er ja der Einzige und er sein engster Familienkreis, nämlich Rettung. Rettung entsteht daraus. Er tut, was Gott möchte und zwar ist das ja nicht so eine Wochenendangelegenheit gewesen, sondern das wird ihn ja jahrelang beschäftigt haben. Und das wird ihn auch zermürbt haben, weil vielleicht hat es in dieser Zeit überhaupt nicht geregnet oder es hat geregnet und es hat wieder aufgehört zu regnen. Und dann denkt er, oh, na, wie stehe ich denn jetzt da, wenn das nicht stimmt? Da werden doch auch Zweifel gewesen sein. Aber er hat das durchgezogen. Oder was, wenn die Leute gefragt haben, sag mal, Noah, okay, ist ein bisschen blöd, aber sag mal, warum machst du das? Und dann erzählt er vielleicht die ganze Geschichte. Was passiert denn dann? Ach so, du meinst, du wirst gerettet und wir alle nicht? Du bist was Besonderes? Spinner. Weit und breit kein Wasser zu sehen, du baust ein Schiff. Man ahnt die Glaubensprüfung. Vielleicht hat Noah sogar die Leute noch eingeladen, habe ich mir so vorgestellt. Mach doch mit, hier ist Platz noch für mehr. Aber Es blieb bei seiner engsten Familie. Er zieht das im Gehorsam durch. Er rechnet damit mit Tatsachen, die er nicht sehen kann, die er nicht bisher erlebt hat, wo er sich nicht auf seine Deutung dieser Wirklichkeit verlassen kann. Das kann man überprüfen, da bin ich mir sicher, so und so wird das kommen. Das alles geschieht nicht. Gehorsam, das klingt irgendwie nicht so gut. Zwei Punkte dazu. Weil ich weiß, dass Gott gut und gerecht ist, auch wenn ich es nicht verstehe, tue ich es. Also ein Punkt, der mir helfen könnte, gehorsam vor Gott zu sein, ist, dass ich ihm vertraue, dass er tatsächlich so ist, wie er sagt, dass er ist. Dass er nämlich gut zu mir und zu anderen Menschen ist. Dass er mein Bestes will, auch wenn ich das nicht verstehe. Selbst wenn das nicht mit meinem Gerechtigkeitsgefühl zusammenpasst. Und das Zweite, weil ich weiß, dass Gott immer Wort hält. Dass er treu ist. Dass er zu mir steht und zu dem, was er sagt. Vielleicht eine Hilfe im Gehorsam zu wachsen. Ich glaube, dass es viele Glaubensprobleme gibt bei Menschen, die schon glauben und vielleicht auch manchmal so Glaubenshindernisse für Menschen, die noch nicht glauben, vielleicht auch nicht glauben können oder nicht wollen, ist, dass wir unsere Wirklichkeit immer nur mit unseren Erfahrungen interpretieren, immer nur mit dem, was wir kennen und sehen. Dann hätte ja Noah niemals angefangen. Der Regen kam ja erst viel, viel später. Gott zu vertrauen heißt, die Wirklichkeit um uns so zu interpretieren, wie Gott sie sieht und zu tun, was er sagt. Ich richte mein Leben nach dem aus, was er sagt, was er will und nicht danach, was alle anderen um uns herum für richtig und maßgebend halten. Das ist ein entscheidender Punkt, ob ich bereit davon bin, mich zu lösen von den Zusammenhängen und den Bewertungen und den Wertungen der Leute um mich herum oder zu sagen, also das Einzige, was für mich Gültigkeit hat, ist die Wirklichkeit von Gottes Sicht aus. Und weil wir die Spannung und den Schmerz, der daraus entstehen können, nicht wollen, wenn wir plötzlich anders sind, wenn wir vielleicht zum Gespött werden, was, das ist aber eine altmodische Ansicht oder was auch immer, deshalb glaube ich, gibt es in vielen Bereichen Glaubensprobleme. Im Leben vieler Menschen, Vertrauensprobleme. Noah hatte diesen Glauben und deshalb ist er ein Vorbild. Durch seinen Glauben sprach Noah das Urteil über die Welt. Das ist ein schwerer Vers, finde ich. Ich weiß nicht, ob er euch schon aufgefallen ist, aber als ich das erste Mal vorgelesen habe. Durch seinen Glauben sprach Noah das Urteil über die Welt. In 2. Petrus kann man nachlesen, Noah war der Prediger der Gerechtigkeit. Dann habe ich überlegt, ob er wirklich ein Prediger war. Vielleicht hat er ohne Worte gepredigt. Ich könnte mir vorstellen, dass seine Predigt einfach sein Leben war. Das ist die Predigt, die ich euch heute halten möchte oder in ein paar Jahren halten möchte. Ich glaube daran, was Gott mir gesagt hat und ich tue das auch. Und damit sprach er natürlich tatsächlich ein Urteil auch über andere. Das ist genau das, was wir nicht wollen, oder? Ich glaube an Gott und an manchen Punkten hat das Konsequenzen für mein Leben, aber es hat nichts mit dir zu tun. Das ist so typisch für die Zeit. Also ich kann das wirklich noch mich gut daran erinnern, als ich woanders vor vielen, vielen Jahren gesagt habe, ich bin Christ und ich möchte da so auch leben, dann gab es Schmunzeln. Das passiert mir nicht mehr. Wenn ich das heute sage, dann sagen Leute, oh, das ist schön für dich. Toll. Es gibt ja auch andere Leute, die glauben anders. Toll. Da gibt es nicht mehr so eine Konfrontation, sondern mehr so ein, ach ja, das ist so ein bisschen weicher. Und das wollen wir eigentlich auch ganz gut. Toll für dich. Und außerdem, ganz ehrlich, Noah ist ja sowas von Altes Testament. Im Entdeckerkurs am letzten Donnerstag, da haben wir einen Vers in den Mittelpunkt gerückt, den jeder, der sagt, ich möchte mich zu Christus halten, unbedingt auswendig lernen sollte, wenn er es noch nicht kann, der steht in Johannes 14, Vers 6. Und er endet damit, dass der Jesus Christus Neues Testament sagt, niemand kommt zum Vater, zu Gott, außer durch mich. Unsere urchristlichste Überzeugung hat mit anderen zu tun. Je mehr wir das leben, was dem Willen Gottes in unserem Leben entspricht, desto mehr wird das für andere deutlich. Aber unser Leben soll keine Anklage sein. Guck mich an, dann siehst du, wie Errettete aussehen im Gegensatz zu dir. Sondern eine Einladung. Unser Leben und unser Lebensstil, unsere gelebte Predigt soll eine Einladung sein. Vielleicht ist uns der Preis zu hoch, diese Spannung, diese Konfrontation. Vielleicht haben wir deswegen auch Probleme in und mit unserem Glauben. Ich will andere nicht anklagen, ich will sie aber auch nicht einladen. Ich will sie in Ruhe lassen und ich will in Ruhe gelassen werden. Ich will gar nicht, dass andere das wahrnehmen. Da kann ich euch sagen, dass es sich lohnt. Das lohnt sich in jedem Fall. Ganz krass bei Noah, für ihn war das die Rettung, aber auch bei uns. Zu tun, was Gott möchte, verschafft uns natürlich auch Rettung, aber vor allem auch eine bleibende Ruhe, ein Ankommen, das unseren Glauben stärken wird, das unser Leben verändern wird. Dass wir dieses Gefühl haben werden, ja, das ist richtig, was ich tue. Vielleicht hast du ja auch, wie ich, diese Sehnsucht danach, mehr zu glauben, überhaupt zu glauben. Und dann muss man natürlich fragen, wie entsteht der Glaube überhaupt? Und jetzt kommt eine Neuigkeit, die wir alle kennen. Es liegt nicht an unserer Macht, in unserer Macht und auch nicht, es liegt nicht in unserer Entscheidung, ob wir glauben oder nicht. Wenn wir es für möglich halten, dass das, was Gott sagt, wahr ist, dann hat Gott uns das geschenkt. Und alles, was dann kommt, ist eine Reaktion auf dieses Geschenk. Und das ist eine super Nachricht für uns. Das bedeutet nämlich, dass es nicht darauf ankommt, was ich leisten kann. Weil dann wären wir unter einem riesigen Druck. Sondern es kommt darauf an, was Gott uns geschenkt hat. Es hängt nicht von unserem Willen und Können ab. Du musst nur genug glauben. Fake News, Entschuldigung. Glaube ist nicht an meine Fähigkeit gekoppelt. Glaube ist ein Geschenk. Ich möchte das begründen oder unterstreichen. Apostelgeschichte 3, da kommt ein Gelähmter zu Gott, zu Jesus. Nee, stimmt gar nicht, nicht zu Jesus, zu Petrus und Johannes ist es, glaube ich. Und wird gesund, alle kennen ihn und alle wissen, jawohl, der war wirklich krank, jahrelang, jahrzehntelang und jetzt ist er wirklich gesund. Und dann steht dort in Vers 16, dieser Mann, den ihr hier seht und den ihr kennt, hat an Jesus geglaubt. Und jetzt, Achtung. Und dieser Glaube hat bewirkt, dass seine Beine ihn tragen. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn völlig geheilt. Vor euren Augen ist das geschehen. Oder der Schreiber, der den Hebräerbrief geschrieben hat, ein Kapitel weiter, ein paar Verse sind das nur, nach diesen ganzen Glaubensvorbildern sagt er, dabei wollen wir den Blick auf Jesus richten, er hat uns zum Glauben geführt. Er, Jesus, hat uns zum Glauben geführt und er wird ihn auch vollenden. Jesus weckt den Glauben in uns, die Sehnsucht, Dinge für wahr halten zu können. Er führt den Glauben dann auch zum Ende. Und unser Glaube gründet sich nicht auf das, was wir uns vorstellen können in erster Linie, sondern darauf, was Jesus uns geschenkt hat. Das ist die gute Nachricht von Jesus. Das ist das Evangelium von Gott. Gott handelt durch Jesus. Die Menschheit hat ein riesiges Problem, die Trennung von Gott. Und alle Versuche, das von unserer Seite aus zu ändern, die nennt Klaus Douglas, der Theologe, Religion. Alle Versuche, die Trennung von unserer Seite aufzuheben, ist der menschliche Versuch, der zum Scheitern verurteilte. Und Klaus Douglas nennt das Religion. Jesus kommt als Retter. Er lädt ein und er war übrigens auch im Gehorsam ein Vorbild. Er geht bis in den Tod, damit es einen Weg zu Gott gibt. Was kann ich jetzt also tun, um zu glauben? Was kann ich tun, wenn ich es noch nicht mal entscheiden kann? Als erstes ein Geschenk annehmen. Jesus tat das für mich. Danke. Danke sagen wir ja mal was. Danke, dass du das alles für mich getan hast. Ich würde das so gerne in meinem Leben erleben. Diese Sehnsucht ausdrücken nach dir, nach Glaube, nach Ruhe, nach Frieden in meinem Herzen. Danke, dass du es für mich getan hast. Das ist der Grund für dieses 11. Kapitel, dass der Glaube entsteht und Glaube wächst. Ich sehe im Leben anderer, dass der Glaube wirklich hält, was er verspricht. Einmal kommt zu Jesus, diesmal wirklich zu Jesus, ein Vater, dessen Sohn todkrank ist. Für mich eine der beeindruckendsten Stellen der ganzen Bibel. Und dann kommt er zu Jesus und sagt, mach bitte meinen Sohn gesund, wenn du willst. Wenn du willst, dann kannst du meinen Sohn gesund machen. Und dann sagt Jesus, was heißt denn, wenn du willst? Wenn du glaubst, sagt Jesus zu dem Mann, wenn du glaubst, dann wird es geschehen. Und der Vater antwortet nicht, sondern er schreit. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das ist genau die Spannung, die ich versucht habe, hier darzustellen. Er will, aber er kann es nicht aus sich heraus. Er will unbedingt, ja, ich glaube, ich will das glauben. Aber diesen Glauben, den schenkt Jesus dann. Vielleicht haben jetzt ein paar Bibelkenner die ganze Zeit schon gedacht, na Willi, Moment mal. Das ist ja so nicht ganz korrekt. Jesus hat auch gesagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast an anderer Stelle. Und dann werden Leute gesund und geheilt und so weiter. Oder in Epheser 4 sagt Paulus, wachst im Glauben. Wenn das nur ein Geschenk ist, stimmt das dann überhaupt? Was soll das denn? Stimmt, der Einwurf ist berechtigt, ich gebe es zu. Aber es kommt noch zusammen. Der Same des Glaubens ist von Jesus gesät. Ich glaube, dass Gott derjenige ist, der uns Glauben schenkt. Dass er der Ursprung des Glaubens, unseres Glaubens ist. Aber dass er reift, dass er wächst, konkret wird und in alle Lebensbereiche hineinwächst, fordert unsere Antwort. Ich bin bereit, mich in Frage stellen zu lassen. Ich bin bereit, deinen Willen über meinen Willen zu stellen, selbst wenn ich es nicht verstehe. Und wie kann man das fördern? Wie kann man in so ein geistliches Treibhaus hineinkommen, dass der Glaube wächst? Gemeinschaft suchen mit Gott ist immer die richtige Antwort. Hier zum Beispiel. Oder in Hauskreisen, in Kleingruppen. Ohne Gemeinschaft haben wir ein großes Problem, dass unser Glaube wächst. Ohne die Gemeinschaft mit Gott sowieso. Ohne Zeiten zu haben, in denen ich mit ihm rede, in seinem Wort lese, ihn anbete. Ohne diese Zeiten wird es mit unserem Glaubenswachstum wenig werden. Oder ohne ihn auszuprobieren, Dinge zu tun im Glauben. Sagt Jakobus, ist der Glaube tot. Vielleicht ist heute nur dieses, Herr, hier bin ich, verändere mich, schenk mir Glauben bitte. Hudson Taylor, dieser große Missionar, hat gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben, wir brauchen nur einen Glauben an einen großen Gott. Fasst die Predigt zusammen, hätte ich kürzer sagen können. Wir singen jetzt ein Lied und dieses Lied heißt Immer mehr und da kommt beides zusammen. Achte mal auf den Text. Immer mehr deine Worte verstehen und immer mehr tun, was du möchtest. Hören und tun. Glauben und Gehorsam. Ich bete noch einmal. Lieber Vater, ich möchte dich bitten, dass wir diese Sehnsucht von dir gestillt bekommen. Ich möchte dich bitten, dass du unser Beten und Bitten hörst nach Glauben, nach mehr von dir. und dass du darauf auch reagierst. Ich danke dir dafür, dass wir uns auf dein Wort verlassen können und dass du, wer dir die Herzenstür aufmacht, der wird nicht enttäuscht werden, da wirst du kommen. Und ich möchte dich bitten, dass du Glauben stiftest, heute und jeden Tag. Amen.